Ja, wir stehen ja in einer ganz interessanten Situation oder in einer ganz spannenden Zeit. Und ich möchte zu Beginn zwei Bücher zeigen, die ich gebraucht habe, auch für meine Predigt vorzubereiten. Da ist einmal das Buch Gute Botschaft für die lieben Kranken. Das ist wahrscheinlich schon vergriffen, aber wer das irgendwo haben möchte oder bei mir ausleihen möchte, der kann sich das bei mir ausleihen. Und dann ist da ein weiteres Buch, Bitten und Empfangen. Das ist auch sehr wahrscheinlich vergriffen. Aber wenn jemand in dieser Quarantänezeit etwas lesen möchte und etwas mehr darüber nachdenken möchte, der darf sich gerne bei mir melden. In dieser spannenden Situation, wo wir drin stecken, ist es sehr wichtig, dass wir uns auf das besinnen, was Jesus in Johannes 16, Vers 33 sagt: Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir haben auch in der Bibel eine sehr spannende Geschichte, wo Jesus einen Mann am Teich begegnet. Und ich denke, diese Geschichte heute, die wird uns bestimmt auch in unserer Situation jetzt etwas helfen. Wir denken heute darüber nach, wie sich in uns etwas verändern kann. Auf dem Weg nach Jerusalem kommt Jesus an einem Teich mit 5 Säulenhallen drumherum vorbei. In den Säulenhallen lagen überall Kranke herum. Es war so eine Art Sanatorium. Aber bitte lasst vor eurem inneren Auge jetzt kein modernes Krankenhaus auftauchen. Wir sind hier in der Antike. Das heißt, es gibt wenig medizinische Versorgung und vermutlich keine Hygiene. Etliche der Kranken werden auf die Hilfe von außen angewiesen sein. Je nach Problem werden die Kranken zum Teil auch ihre Ausscheidungen nicht kontrolliert haben. Ich schätze, das war ein unermesslicher Gestank und viel zu viel Elend an diesem Ort. Jesus macht keinen großen Bogen um Bethesda herum, sondern er geht an diesem Ort des Elends. Einen Mann nimmt er hier besonders in den Blick. Dieser Mann war schon seit 38 Jahren krank. Die meisten Kranken damals wurden nicht einmal so alt. Was genau er hatte, wird nicht beschrieben. Aber vermutlich war er gelähmt. Wenn wir etwas zurück ins Alte Testament schauen, hat Gott seine Leute schon immer geheilt. Schon damals, als er in Ur, in Chaldea, zum ersten Mal mit Abraham redete. In der Bibel steht, dass Abraham betete und Gott daraufhin Abimelech heilte, einen Mann aus Abrahams Haushalt. Später gebrauchte Gott Mose, um die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Damals schlachteten sie zum ersten Mal das Passahlamm, das natürlich auf Jesus Christus und sein Opfer hinweist. Sie strichen das Blut an die Türpfosten ihrer Häuser, sodass der Todesengel vorbeiging. In der Bibel steht, dass damals, als die beinahe 3 Millionen Juden aus dem Land Ägypten auszogen, nicht ein Kranker oder Schwacher unter ihnen war. Stellen wir uns das einmal vor. Fast 3 Millionen Menschen, die 400 Jahre lang in elender Sklaverei gelebt hatten. Und nachdem sie von dem Passahlamm gegessen haben, ist keiner mehr von ihnen krank. Das war die größte Massenheilung aller Zeiten. Dann führte Gott sie in die Wüste und sie kamen zum Wasser von Mara. Und bevor er ihnen irgendein Gesetz eine Anordnung oder ein Gebot gibt, zeigt er sich ihnen als Jehova Rapha, als Gott, der heilt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, und das tut er, bevor er ihnen die 10 Gebote gibt. Wie eine Mutter, die sich erst um die körperliche Gesundheit ihres Kindes kümmert, bevor sie mit seiner Erziehung anfängt. Später, bevor Mose abtreten muss, hält er den Israeliten noch eine Rede. Und da sagt er, wenn ihr Gott gehorcht, dann wird er euch segnen. In der Stadt, auf dem Feld, er wird alles segnen, was ihr anfasst. Aber wenn ihr ihm nicht gehorcht und euer Herz gegen ihn verhärtet, dann wird euch sein Fluch treffen. Er sagte, Gott wird segnen, was ihr esst und trinkt, und er wird die Krankheit aus eurer Mitte nehmen. Wir lesen das auch viele Jahre später bei David. Preise dem Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. So etwas lesen wir in vielen Geschichten, zum Beispiel von Hiskia. Er war todkrank. Gott heilte ihn und schenkte ihm noch 15 weitere Jahre. Das Volk Israel kannte also Gott als den, der heilt. In Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament, steht im letzten Kapitel, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Aber nach Maleachi erlebt Israel eine dunkle Zeit, bis zum Matthäusevangelium, bis Johannes der Täufer kommt, vergehen 400 Jahre. 400 Jahre des Schweigens und der Dunkelheit. Israel hat den Kontakt zu Gott verloren. Es gibt keine Stimme, keinen Propheten, keinen, der die Worte Gottes spricht. Es gibt zwar die Rituale und die religiösen Formen, aber sie sind weit weg von Gott. Es bilden sich Gruppierungen wie die Pharisäer und die Sadduzäer und die Essener. Sie sind streng und hartherzig. Sie streiten miteinander und diskutieren über Lehrmeinungen. Aber das Herz Gottes haben sie verloren. Es gab keine Stimme, die sagte, Israel, erinnere dich an deinen Bund mit Jahwe. Er ist Jehova, Rapha, der Herr, dein Arzt, der Gott, der Wunder tut. Der Mann in unserer Geschichte, der seit 38 Jahren krank war, konnte nicht in die Synagoge gehen und hören, wie der Rabbi predigt. Höre Israel die Worte Davids. Unser Gott ändert sich nicht. Er vergibt unseren Ungehorsam und heilt Krankheiten. Wir dienen einem, der Wunder tut. Diese Stimme war nicht mehr da. Und ich glaube, dass Gottes Herz vor Mitleid aufschrie und er sagte, wenn ihnen niemand mehr sagt, dass ich barmherzig bin und heile, dann muss ich wenigstens einen Engel schicken, der ab und zu das Wasser im Teich berührt. Dann vergessen sie nicht ganz, dass ich ihr Arzt bin. Ich will, dass mein Volk wenigstens ein bisschen in Erinnerung behält, dass ich barmherzig und gnädig bin. Interessant, dass Gott dafür genau den Teich Bethesda aussuchte. Bethesda heißt Haus der Gnade und Heilung ist Gnade. In der Bibel steht, als Jesus diesen Mann sah, wusste er, dass er schon lange in diesem Zustand war. Ich glaube nicht, dass Jesus da eine übernatürliche Eingebung hatte. Wenn sie an diesem Tag dabei gewesen wären, hätten sie auch gewusst, dieser Mann liegt schon lange an diesem Teich. Ich glaube, alles an seiner Haltung verriet, dass er schon seit langem an dieser Krankheit gefesselt war. Und da stellt ihm Jesus eine scheinbar lächerliche Frage. Willst du gesund werden? Wieso fragt er einen Kranken so etwas? Ich meine, schließlich sitzt der Mann an diesem Teich. Die Leute sind dort, weil sie gesund werden wollen. Warum wird er also wohl dort sitzen? Das, was Jesus hier fragt, kann man auch so formulieren: Willst du heil werden? Ist es dein Wille, dass du von der Krankheit geheilt wirst? Es geht auch um den Willen des Mannes. Nicht nur sein Körper, auch ein Teil seines Willens war gelähmt. In seiner Antwort stecken zwei Dinge, die ich anschauen möchte. Jesus fragt: Willst du gesund werden? Und er antwortet: Ich habe keinen, der mich ins Wasser wirft, wenn er sich bewegt. Und wenn ich komme, steigt immer schon jemand vor mir hinein. Mit anderen Worten: Ich kann nichts dafür. Es geht mir so schlecht, weil die anderen nichts für mich tun und weil die anderen alles wegnehmen. So oder so, ich kann nichts dafür. Erstens, weil die anderen nichts für mich tun. Also in dem Stil: Ich bin arm, weil mir die Leute nicht helfen. Der gibt mir keinen Job und der gibt mir keinen Ausbildungsplatz. Mir geht es so schlecht, weil mir die und die Person nicht geholfen hat. Der hat mich nicht angerufen und die haben mich ausgegrenzt. Dass ich so bin, liegt an meinem Mann, meiner Frau, meinem Chef. Ich bin so, weil mich die Leute so und so behandeln. Oder weil die Regierung das und das gemacht hat. Die sind schuld, dass ich so bin. Solange wir anderen die Schuld an unserer eigenen Situation geben, werden wir nie frei davon. Dieses Szenario der Schuldzuweisung spiele ich fast jeden Tag durch mit meinen Arbeitern. Jeder von uns, der mehrere Arbeiter hat, kennt es zu Genüge. Ich kann es jeden Tag neu erklären, dass es wenig Sinn macht, die anderen die Schuld zu geben. Und trotzdem wird es gemacht. Lasst uns darauf achten und uns zu fragen: Kann ich etwas tun, damit meine persönliche Situation verbessert und verändert wird? Und das Zweite, das er sagt, ist: Immer ist jemand vor mir da. Für mich klingt das nach jemandem, der denkt, dass immer nur die anderen das Gute bekommen. Der Mann ist nicht nur schon lange krank, er ist zudem noch einsam und hat keine Perspektive auf Besserung mehr in seinem Leben. Vermutlich liegt er nicht schon seit 38 Jahren dort. Wahrscheinlich wurde er später mal dorthin gebracht, da diese Wasser seine letzte Hoffnung war, geheilt zu werden. Heute würde man sagen, er ist austherapiert. Man erzählt sich, dass an diesem Teich in unregelmäßigen Abständen wohl ein Engel in das Wasser hineinkam. Und wer dann als erstes in den Teich stieg, wurde geheilt. Für viele Kranke damals schien dieser Teich die letzte Hoffnung zu sein. Doch für die meisten wurde Bethesda zur Sackgasse. Ob wirklich Menschen geheilt wurden, ist uns nicht überliefert worden. Aber zumindest gab es noch viele, die nicht geheilt wurden. Unter anderem dieser Mann, mit dem Jesus hier sprach. Und in seiner Aussage klingt noch etwas an, das seine Perspektivlosigkeit verstärkt. Er hatte niemanden, der ihm helfen konnte. Das Leid einer langwierigen Krankheit ohne Chancen auf Heilung ist schon schlimm. Aber wenn da noch Einsamkeit hinzukommt, ist das eine wahre Katastrophe. In all diesem menschlichen Leid sehen wir diesen Mann voller Hoffnungslosigkeit, krank und einsam. Kein Wunder, dass er resigniert hatte. 38 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Er hatte keine Perspektive, keine Hoffnung. Seine größte Hoffnung war vermutlich, dass doch mal noch jemand kommt und ihn besucht. Vielleicht wenigstens mal für eine Stunde. Mal eine Abwechslung zwischendurch. Was ist es bei dir? Vielleicht die Hoffnung auf einen neuen Arbeitsplatz? Die Sehnsucht nach einem Partner? Dinge in deinem Leben, in denen du drinsteckst und nicht rauskommst? Dinge, wo du am Resignieren bist und sagst, jetzt warte ich schon so lange, da passiert eh nichts mehr. Sieht deine letzte Hoffnung auch so trostlos aus wie bei dem Gelähmten? Hast du dich auch damit abgefunden, dass sich wohl nichts mehr ändern wird? Hast du aufgegeben? 38 Jahre lang war dieser Mann schon krank und wartete. Und nichts war geschehen. Keine Hoffnung und keine Perspektive. Aber dann kommt Jesus und spricht ihn an. Willst du gesund werden? Willst du es wirklich noch oder willst du lieber im Selbstmitleid versinken? Willst du an dem hängen bleiben, was dir fehlt und wo es das Leben mit dir nicht gut meint? Manchmal habe ich den Eindruck, es ist auch ganz schön, in Selbstmitleid zu versinken oder laut zu jammern. Denn dann habe ich die Aufmerksamkeit und das Mitleid anderer sicher. Was, wenn Jesus auch dich das fragt? Willst du Veränderung? Bist du bereit, dass sich Dinge verändern? Der Gelähmte steht plötzlich an dem Punkt, wo er eine Entscheidung treffen muss. Eine Entscheidung, was er möchte. Hast du da schon eine Entscheidung getroffen? Wie sieht es an den hoffnungslosen Stellen deines Lebens aus? Hast du resigniert? Pflegst du dein Selbstmitleid oder glaubst du noch, dass sich was ändern kann? Bist du bereit, diese Punkte deines Lebens Gott anzuvertrauen? Und zwar voll und ganz? Nicht nur dann, wenn er dir schenkt, was dein Herz begehrt, sondern so, dass du das Thema ganz in seine Hände gibst und ihm vertraust, dass er es gut macht, dass es gut ist, so wie er es schenkt? Bist du bereit, auch ein Nein zu deinen Lebensträumen zu akzeptieren, wenn Gottes Wege in eine andere Richtung gehen? Willst du, dass er dein Leben mit all seinen Umständen, Hoffnungslosigkeiten und Herausforderungen in seine Hand nimmt? Vielleicht geht es ihnen gerade auch so. Etwas hat Macht über sie und drückt sie nieder. Es lähmt sie. Oder vielleicht hält sie etwas davon zurück, das Leben zu führen, zu dem Gott sie bestimmt hat. Irgendetwas hält sie fest und hindert sie daran, der Segen zu sein, der sie sein wollen. Es sieht so aus, als würden sie einfach immer wieder runtergezogen. Wenn das lange so geht, kann das ihr Inneres kaputt machen. Dieser Mann litt also schon 38 Jahre unter seiner Krankheit. Vielleicht hatte er schon jahrelang zugesehen, wie andere in den Teich stiegen und gesund wurden. Aber er war immer noch krank. Vielleicht geht es ihnen ähnlich. Sie gehen vielleicht schon seit Jahren in die Kirche. Sie sehen, wie andere das bekommen, was sie brauchen. aber sie gehen jedes Mal wieder so nach Hause, wie sie gekommen sind. Das hat den Mann innerlich krank gemacht. Er hatte sich an seine Situation und sein Leben gewöhnt. Er hatte sich daran gewöhnt, dass immer nur die anderen gesund wurden. Deswegen stellte ihm Jesus diese Frage: Willst du gesund werden? Was willst denn du? Willst du es wirklich? Willst du wirklich heil werden? Du musst wollen, dass die Probleme verschwinden, dass sich deine Ehe verändert, dass du von der Sünde befreit wirst. Manche Leute denken, das kann nur Gott machen. Ich vertraue auf Gott. Stimmt schon, nur Gott kann das machen. Aber wir müssen an Gott glauben. Es liegt auch an uns. Unser Wille ist gefragt. Wenn man etwas wirklich will, dann bemüht man sich, es zu erlangen. Sie können nicht gleichzeitig ihre Probleme hätscheln und die Aufmerksamkeit genießen, die sie dadurch bekommen. Ich weiß, das klingt hart, aber manche Menschen gewöhnen sich an die Aufmerksamkeit und das Mitleid, das sie wegen ihrer Situation bekommen. Und dann hätscheln sie ihr Problem und genießen es, dass man sie deswegen bemitleidet. Das ist wie jemand, der arbeitslos ist, sich aber so an die Sozialhilfe gewöhnt hat, oder wir können an Tekopora vielleicht sagen, gewöhnt hat, dass er gar nicht ernsthaft nach Arbeit sucht. Er macht alles nur der Form halber. Bei dem Mann hier ist das ähnlich. Er ist nur der Form halber da. Er liegt zwar beim Teich, das zeigt doch eigentlich, dass er gesund werden will. Aber Jesus sah etwas anderes. Willst du wirklich gesund werden? Jesus sagt zu dem Mann: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Er zeigt ihm eine neue Perspektive. Immer hat das Bett den Mann getragen, aber jetzt sagt Jesus: Nein, stell dir vor, dass du dein Bett trägst, steh auf. Und als Jesus das sagte, meinte er auch: Steh innerlich auf. Glauben heißt immer auch handeln. Jesus befahl diesem Mann, etwas zu tun, was er gar nicht konnte. Aber trotzdem fing er an, sich zu bewegen und zu handeln. Genau in diesem Moment glaubte er wirklich an Jesus und sofort begann die Macht Gottes zu fließen und sein Körper wurde gesund. Glauben heißt, so auf das Wort hin zu handeln, wie dieser Mann es tat. Und dann antwortet Gott. Doch nicht immer läuft es wie in dieser Geschichte, wo Jesus kommt, seine Hilfe anbietet und dann ändert sich auf einen Schlag alles. Es war ja nur dieser eine Mann, der hier gesund wird. Aber in den Hallen am Teich Bethesda lagen ganz viele. Und auch bei dem Mann aus unserer Geschichte war noch längst nicht alles gut. Er hatte vermutlich keine Ausbildung, keine Freunde, vielleicht nicht einmal einen Ort, an dem er jetzt hingehen konnte. Was macht er jetzt? Ja klar, er war ja geheilt. Keine Frage, es war toll, dass er wieder gehen konnte. Aber damit ist doch längst nicht wieder alles gut. Anscheinend gab es niemand mehr, der ihn regelmäßig besuchte. Oft denken wir doch, wenn dieser eine Punkt in unserem Leben sich doch endlich ändern würde, dann wäre alles gut. Wenn ich doch endlich fertig wäre mit der Schule, wenn ich die Ausbildung doch nur hinter mir hätte, wenn ich einen besseren Arbeitsplatz hätte, wenn ich nur eine Partnerin oder einen Partner hätte, wenn es doch mit den Kindern klappen würde, wenn die Kinder nur endlich aus dem Haus wären, Wenn dann endlich das Haus abbezahlt ist, wenn, wenn, wenn. Und dann? Was ist dann? Dann ändert es sich vielleicht sogar so, wie wir erhofft. Aber was ist, wenn es gerade nicht so läuft, wie erhofft? Ich kenne das genau aus meinem Leben. Wie lebte ich darauf zu, endlich mit der Schule fertig zu sein, eine Frau zu finden, heiraten und eine Familie zu haben? Und es schien so, als ob alles perfekt war. Meine Frau war schwanger und wir erwarteten unseren ersten Sohn. Und die Freude, unseren ersten Sohn zu bekommen, war riesengroß. Doch plötzlich sind meine Schwiegereltern in kurzer Zeit gestorben. Das war alles andere als eine heile Welt. Das war eine Achterbahn der Gefühle. Wir durften uns freuen auf unseren ersten Sohn und auch gleichzeitig Abschied nehmen von unseren Eltern, Schwiegereltern. Da ging die Welt für eine kurze Zeit unter. Aber auch ich, wir mussten lernen, das ist ja nicht das Ende. Es geht immer noch weiter. Wir mussten auch lernen zu denken, wieso schauen wir nicht öfter, wie wir in den Umständen, in denen wir sind, unser Leben gestalten können. Das gilt genauso jetzt, wo wir in der Quarantäne sind. Wir dürfen überlegen, jetzt, wie können wir unser Leben gestalten? Wie können wir das Beste daraus machen? Wieso schauen wir nicht, dass wir mit dem klarkommen, was momentan unsere Herausforderungen sind? Ja, es ist eine Herausforderung, sein ganzes Leben Gott anzuvertrauen. Aber wenn wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, sollte es für uns doch keinen besseren Weg geben. Jesus ist echt und er tut Wunder. Darauf dürfen wir hoffen und vertrauen. Aber nicht immer passiert es und nicht immer passiert es so, wie wir uns das hoffen und erträumt haben. Der Mann aus Johannes 5 musste 38 Jahre lang warten. Wäre er selbst nur wenige Wochen vorher gestorben, dann hätte er das Wunder nicht mehr erlebt. Deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass das Glück meines Lebens nicht darin liegt, dass sich die Umstände ändern, sondern dass ich mein persönliches innerlich mit Jesu Hilfe die Umstände ändere. Ich habe einmal von einer Frau gelesen, die sehr frustriert war, weil sie nie genug verdiente. Sie war alleinerziehend und hatte mehrere Kinder. Sie musste auch noch für die Kinderbetreuung bezahlen. Irgendwie schienen sich mehr und mehr Schulden anzuhäufen. Eines Tages lag sie auf die Knie und bat Gott: Gott, ich kann nicht mehr. Warum tust du nichts? Und da war ihr, als würde Gott sagen: Tu du doch etwas. Sie sagte daraufhin: Gut. An ihrem nächsten freien Tag bat sie ihre Mutter, bei den Kindern zu bleiben, zog ihr bestes Kleid an und verteilte Bewerbungen in der ganzen Stadt. Sie ging zu Firmen, bei denen sie nie gewagt hätte, davon zu träumen, dass sie jemals da arbeiten könnte. Bei einer Firma sagte die Sekretärin: Schauen Sie, es haben sich schon 100 Leute für die Stelle beworben. Wenn sie nicht besonders qualifiziert sind, ist das reine Zeitverschwendung. Aber die Frau antwortete: Ich möchte gern mich hier bewerben. Sie gab ihre Bewerbung ab mit dem Lebenslauf und so weiter und dann fiel ihr noch etwas ein. Unten auf die Bewerbung schrieb sie mit großen Buchstaben: Ich werde hart arbeiten und ich bin bereit zu lernen. 3 Tage später bekam sie einen Anruf. Und als sie in die Firma kam, wurde sie ins Büro des Chefs gebeten. Normalerweise führte er die Gespräche nicht selbst. Er sagte: Wissen Sie, es ist etwas Komisches passiert. Ich bin durch das Büro gegangen und habe den Stapel Bewerbungen gesehen. Eine innere Stimme sagte mir, dass ich sie mir ansehen soll. Das habe ich gemacht. Und dann hatte ich ihre in der Hand. Sie sind übrigens nicht qualifiziert für diese Arbeit. Also legte ich sie zurück, aber da hörte ich wieder die innere Stimme. Ich nahm die Bewerbung wieder zur Hand. Das ging dreimal so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihnen diese Stelle geben soll. Daraufhin bekam sie diese Stelle. Sie kam jeden Tag früher als die anderen und ging später nach Hause. Sie investierte zusätzlich Zeit und schließlich wurde sie einer der wichtigsten und besten Mitarbeiter des Unternehmens. Aber alles fing damit an, dass sie losging. Glauben und Handeln. Und ich denke, Jesus hatte noch einen Grund, warum er zu diesem Mann sagte: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Er wollte verhindern, dass der Mann für einen Rückfall vorsorgte. Er hätte nämlich sagen können: Ich bin zwar geheilt, aber ich habe ein Anrecht auf diesen Platz. Ich habe 18 Monate gebraucht, um mit meiner Matte so nah an den Teich zu kommen. Wenn ich wieder krank werde, muss ich wieder ganz hinten anstehen. Vielleicht sollte ich meine Matte lieber hier liegen lassen. Aber wissen Sie, wenn er das getan hätte, hätte es nicht lange gedauert und er hätte wieder auf seine Matte gelegen. Wenn Sie handeln, wird Gott ihnen begegnen. Aber wenn sie für den Rückfall vorsorgen, wird ihnen unser Widersacher begegnen. Wenn sie eine Befreiung von der Sucht oder einer Bindung oder was auch immer es ist, sein mag, erlebt haben, sehen sie zu, dass sie nicht für einen Rückfall vorsorgen. Sie brauchen keine Erscheinung. Sie brauchen kein außergewöhnliches Erlebnis mit dem Heiligen Geist, auch wenn wir dankbar dafür wären. Sie brauchen das alles nicht, denn sie haben Jesus. Jesus ist auch heute da, vor ihrem Fernseher oder Radio. Er sagte: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Sie brauchen nur Jesus. Ich möchte Sie auffordern, suchen Sie sich eine Person, die du vertraust, oder jemand von unserem Seelsorgeteam oder Pastorenteam, mit der du über all deine Sorgen, Ängste, Krankheiten sprechen kannst. Jesus wird dich begegnen, wenn du ihn suchst. Amen.